Radio 1. 2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Loriot'sche Beziehungskonstellation mal weggelassen, ist ein Ei zu bestellen bei uns recht einfach. Ja? Man kann wählen zwischen hart oder weich gekocht, Rühr- oder Spiegelei. Manchmal gibt's noch pochiert, selten auch Ei im Glas. Wenn man in den fernen Osten reist, dann ist das was ganz anderes. Da bestellt man dann gerne mal ein 1000-jähriges Ei. Was es damit auf sich hat und welche Snacks dort noch beliebt sind im Fernosten, das besprechen wir mit dem Autor und Asien-Experten Holger Hommel. Er hat unter anderem das Buch Witwentröster und Lila Pudel geschrieben. Guten Morgen, Hommel, und frohe Ostern.
Hallo, Hommel.
Hallo, frohe Ostern, grüß euch.
Hammel, was ist denn das 1000-jährige Ei?
Das 1000-jährige Ei oder 100-jährige Ei.
Moment, da liegen 900 Jahre dazwischen.
Genau, aber es gibt beide Begriffe, wieso man einmal 1000-jährig sagt, einmal 100-jährig. Manche sagen einfach chinesische Eier.
Aha.
Machen wir es auf Chinesisch, da heißt es Pidan oder Sunghuadan. Das ist ein Ei, das nicht gekocht wurde, sondern fermentiert ist. Ungefähr 3 Monate lang eingelegt in Holzkohle, Kalk, Salz, Wasser. Und dann kommt so eine gelatineartige Masse dabei heraus. Und das Eigelb ist mit einem Edelpilz versehen.
Moment, also es ist ein vergammeltes Ei.
Ein geplant vergammeltes Ei.
Vorsätzlich vergammelt.
Wir denken an Schimmelkäse oder sowas ähnliches. Mhm. Also haben wir ja auch. Gibt es bei uns ja auch. Und es sind im Regelfall keine Hühnereier, sondern Enteneier.
Wie schmeckt denn das so? Ähnlich wie Gorgonzola? So ein Ei-Gonzola? Das kann ich mir noch ganz gut vorstellen.
Ja, das ist jetzt, also der Dotter hat so einen relativ angenehmen Geschmack, aber das drumherum, die Gelatine, ist salzig und hat so einen etwas beißenden Geschmack. Es ist wirklich Geschmackssache.
Mhm. So, Herr Hommel.
Der Anblick vor allen Dingen auch.
sieht es sehr, sagen wir mal, vergammelt aus?
Sie müssen sich vorstellen, das außenrum sieht aus wie braune Gelatine.
Mhm.
Durchsichtig.
Ja, klingt jetzt wie dunkles Aspik, schockt mich jetzt nicht
ja,
so sehr.
Genau, ja, genau, dunkles Aspik ist ein ganz guter Vergleich. Nee, soll sie auch nicht schocken, sie soll es essen.
Okay. Apropos Essen, vorher muss ich es ja erstmal kaufen. Wenn es ja 3 Monate irgendwie auf verschiedenste Weise fermentiert und behandelt wird, muss doch unheimlich teuer sein, so ein Ei, oder?
Das kostet schon ein bisschen mehr als ein unbehandeltes Ei. Man weiß ja nicht genau, woher es kommt. Wahrscheinlich kommt es daher, dass man dieses 1000-jährige Ei, 100-jährige Ei, lange aufbewahren kann.
Ja.
Ohne einen Kühlschrank dafür zu benötigen. Und wenn Sie im Markt sind, kriegen Sie es entweder schon frisch aufgeschnitten, dann müssen Sie es gleich essen.
Mhm.
Oder Sie kriegen es noch in der Hülle, in der es fermentiert wurde. Da sieht es dann aus wie, das kann man gar nicht mehr beschreiben.
Okay, aber was Sie gesagt haben, so Kalk, Wasser, Holz und so, das klingt so, als ob ich mir auch in Brandenburg, sagen wir mal, wenn es wieder Oderhochwasser gibt, suche ich mir einen übergelaufenen Keller und schmeiße da ein paar Enteneier rein. Würde das funktionieren? Fermentiert es dann schön von alleine?
Ich würde behaupten, das muss nicht in China passieren. Das fermentiert auch in Deutschland vor sich hin.
Ist bestimmt in Deutschland verboten nach dem Lebensmittelgesetz.
Kann schön sein.
Gibt es da noch andere?
Das könnte sein, ja.
Gibt es noch andere Eierleckereien in China, die wir unbedingt mal probieren müssen?
Ja, also in China, als ich das erste Mal nach China kam, habe ich ein wunderbares Cartoon gesehen, wie der Engländer 2 boiled eggs, please, bestellt, also 2 gekochte Eier, und der Kellner erstmal fragt, Hühnereier, Enteneier, Krokodileier, Taubeneier, Wachteleier, Straußeneier. Es gibt sehr, sehr viele Eier, Sorten in China. Was ganz spannend ist in China, finde ich, ist, es gibt keine Eierkartons. Da unterscheiden wir uns. Die nehmen die Eier einfach so in der Tüte mit, da muss man ganz, ganz schön vorsichtig damit sein. Und es gibt die sogenannten Tee-Eier, die sind wirklich gut. Eier werden 1,5 Stunden in Tee und Gewürzen gekocht und dann nochmal, lässt man sie nochmal 3 Stunden danach ziehen, dann werden die Eier weich gekocht, hart gekocht, und die hart gekochten Eier werden danach wieder etwas weicher und die schmecken wirklich gut nach Tee und Gewürzen, das ist wirklich eine schöne Sache. Und ich will es der Vollständigkeit halber erwähnt haben, ich halte es aber für eine Ente. Es gibt momentan ja im Internet die sogenannten Urineier, die sogenannten Frühlingseier, von denen man hört. Also, dass das in jeder Ecke Chinas gegessen wird, bezweifle ich jetzt einfach mal.
Ich würde sagen, wir merken uns die Tee-Eier, das klingt doch wirklich lecker.
Das ist was richtig Gutes. Und eine Sache muss man vielleicht auch noch erwähnen. Man kann ja alles in Kopien haben in China. Ich bin selber der Sammler von Fakes, die nicht ganz sauber funktioniert haben. Ich habe eine Eine Jeans von Levi's statt von Elvis statt von Levi's.
Elvis, oh, das ist schön.
Oder ich habe einen Schuh, der ist von Nick statt von Nike.
Ja.
Und eine Tasche, die ist von Gulli statt von Gucci.
Herrlich. Und jetzt erzählen Sie uns vom gefälschten Fabergé-Ei?
So, ja. Und jetzt ist es so, dass man anscheinend komplett Eier faked in China. Die sind ungefähr halb so teuer, aber wohl auch nicht ganz so genießbar.
Ach so.
Da gefällt mir die Geschichte besser, dass man Eier für Japan kopiert. Ein Eierproduzent in China hat anscheinend festgestellt, dass Japaner aus irgendwelchen nicht nachvollziehbaren Gründen bereit sind, für braune Hühnereier mehr zu bezahlen als für weiße. Seitdem werden auf seiner Hühnerfarm nicht nur vor Ostern gekochte, sondern ganzjährig rohe weiße Eier dunkelfarbig angemalt, dass japanische Eierkonsumenten dafür tiefer in die Tasche greifen.
Ja, das finde ich klasse. Wie sagen unsere asiatischen Freunde hier aus der Karaoke-Bar, Smearke, also schmeckt auch gut. Wir bedanken uns ganz herzlich.
Eine Sache noch.
Oh, ganz wichtig,
wenn man
Gott.
Ei in China sagt, ganz wichtig, das schlimmste Schimpfwort hat immer mit Ei zu tun. Nische Hundan, du bist ein Schimmelei, oder Wang Badan, verfaultes Schildkrötenei oder Bastard, ist somithin das schlimmste Schimpfwort.
Und dann das gleiche aber essen, Herr Hommel. Das,
genau.
Das sagt uns doch, dass wir mehr über Asien wissen müssen, zum Beispiel aus Ihrem Buch Witwentröster und Lila Pudel. Wir entsorgen kurzerhand, glaube ich, den Sendeplan, weil wir so lange über das Ei gesprochen haben. Ich fasse noch einmal zusammen, in China sind die Eier toller.
Ja, genau. Vielen Dank auf jeden Fall an Herrn Hommel. Und wie gesagt, Witwentröster und Lila Pudel heißt das Buch, das er geschrieben hat, der Holger Hommel. Vielen Dank, machen Sie es gut. Schöne Ostern, keine Ahnung, ob Sie es da feiern. Aber auf jeden Fall ist er weit rumgekommen, quasi I get around.
Aha. 2-1.
Dass rohe Eier besonders empfindlich sind, das ist hinlänglich bekannt. Vielleicht haben Sie das ja in den letzten Tagen auch beim Eierausblasen wieder gemerkt. Klabutsch.
Oder beim Einkaufen gehen.
Für manche Menschen ist es ja auch schon eine Herausforderung, das Frühstücksei unbeschadet aus dem Kühlschrank in den Kochtopf zu befördern. Und das noch bevor es genau 6,5 Minuten gekocht ist, wie der Herr Oswald es möchte. Wenn es die
groß
richtige
genug
Größe hat und im Kühlschrank war. Aber vielleicht müssen wir bald überhaupt gar keine rohen Eier mehr vom Kühlschrank in den Kochtopf bewegen, denn Forschern der Universität des Saarlandes und der Universität Bologna ist es jetzt gelungen, einen Roboterarm zu konstruieren, der rohe Eier halten kann. Wie das funktioniert und ob wir den Roboterarm so in die Küche stellen oder uns anschweißen lassen, das erklärt uns Chris May vom Lehrstuhl für Antriebstechnik der Universität des Saarlandes. Guten Morgen, Herr May,
frohe Ostern.
Ja, guten Morgen.
Herr May, wo ist überhaupt das Problem dabei? Also ich meine, ich kann ja auch ein Ei einfach so halten. Wieso ist es so schwer, einem Roboter das Eierhalten beizubringen?
Das liegt daran, dass die Motorik unter Umständen zu stark sein kann und man muss eine Rückkopplung haben, um die Arm beibringen zu können, dass er sanft ergreift.
Okay, wenn Sie einen schwachen Motor brauchen, ich habe einen Polo, da ist einer drin, den könnte ich Ihnen empfehlen.
Also es geht darum, dass Sensoren benötigt werden, die eben diese Rückkopplung über die Kraft geben, um das eben sanft zu greifen.
Das heißt, der Roboter, der da greift, muss wissen, oder der Computer, der ihn steuert, Moment mal, Alter, jetzt drückst du aber ein bisschen zu fest zu. Das ist das Problem.
Genau, ganz genau. Ganz genau.
Und wie haben Sie jetzt geschafft, das Problem zu lösen?
Da werden Taktilsensoren in den Fingerspitzen eingebaut. Also das sind extra entwickelt im Rahmen dieser Entwicklung. Taktilsensoren mit 16 kleine punktuelle Erfassungspunkte. Und die können sehr sanft, also sehr, sehr feinfühlig die Kräfte spüren.
Das heißt also, dieser Sensor sagt dann dem Roboter, jetzt hältst du das Ei und jetzt nicht weiter drücken, weil sonst geht's kaputt. Also eigentlich wie ein kleines Kind auch Eier halten lernt.
Ganz genau, ganz genau. Ich will auch hinzufügen, dass es nicht nur um rohe Eier geht, sondern auch um ausgeblasene Eier. Nämlich das Ei, das abgebildet ist, war auch ein ausgeblasenes Ei.
Ah, das ist schön. Das heißt, er kann auch meinen Osterstrauß dann schmücken. Wunderbar.
Ja, ganz genau.
Sehr schön. Wissen Sie, wie viele Eier da zerstört worden sind, bis mal so eine vernünftige Bauchei rausgekommen ist?
Da ist noch kein Ei zerstört worden.
Ah, wie, das hat von Anfang an geklappt? Sie wussten das gewissermaßen?
Im Grunde genommen ja. Also alle Versuche, die ich miterlebt habe, hat es vom Anfang an geklappt. Ja.
So, Herr May, zwei Einsatzgebiete haben wir. Und zwar einerseits Eier aus dem Kühlschrank in den Topf tun, zweitens Osterstrauß schmücken. Aber Sie haben bestimmt ganz andere Sachen vor mit dieser feinfühligen Roboterhand, oder?
Klar, also die Anwendungen, die wir vorsehen, sind mehr technische Art. Also Also es gibt ein ganzes Gebiet der Service-Robotik, die noch in der Forschung ist und solche Entwicklungen sind vorgesehen, dass die jemals zum Beispiel in der Küche aushelfen können, um aufzuräumen, einzuräumen. Also in Service, also das heißt dort, wo Menschen Hilfe benötigen, im Haushalt oder Untermenschen halt.
Das ist gut, dann muss ich meine Kinder nicht mehr dafür ausbilden. Dann könnte ich mir einfach so einen Roboter besorgen. Der Sven Oswald hat vorhin die Vision eines Kuschel- und Streichelroboters entworfen, der möglicherweise so zärtlich und zart zugreifen kann, dass man ihn auch als Hausmasseur benutzen könnte. Ist auch sowas in greifbarer Nähe?
Greifbarer Nähe, super.
Also nicht, meiner Kenntnis nach nicht, aber ich schließe nicht aus, dass das sonst wo entwickelt
wird. Wie ein aufatmendes Raunen geht durch alle Physiotherapeuten der Nation.
Wie lange würde das dauern, bis Sie diese Hand auch beigebracht hätten, sagen wir mal, Sie zärtlich am Kopf zu kraulen?
Oh, das dürfte nicht so schwierig sein.
Gut, ja, da haben wir doch eine Verabredung, würde ich sagen.
Über eine Roboterhand, die ein rohes Ei und ein ausgeblasenes Ei halten kann und dabei zuverlässig ist und das Ding auch nicht fallen lässt, sprachen wir mit Chris May vom Lehrstuhl für Antriebstechnik der Universität des Saarlandes. Herr May, vielen Dank und schönen Ostern noch.
Ja, danke schön.
Ihnen danke.
Auch. Tschüss. Ciao.
2-1.
In einem guten Krimi sind die Gerichtsmediziner die wahren Helden, so muss das denn auch sein. Wenn der Kommissar noch mit dem ersten Kaffee des Tages träge den Tatort betritt, hocken sie schon über der Leiche und wissen, er ist tot. Und zwar seit einer Woche, 2 Tagen und 3 Stunden ganz genau. Näheres dann nach der Obduktion, da geht es dann wahrscheinlich um die Sekundenzahlen. Und das wissen sie natürlich nicht zuletzt, weil sie erkennen, welches Getier wann seine Eier in die Leiche abgelegt hat. Tut mir leid, jetzt wird es ein bisschen unappetitlich, aber fürs Unappetitliche ist bei uns Dr. Marc Benecke, unser Lieblingsforensiker, zuständig. Schönen guten Morgen, Marc. Frohe Ostern. Ich
wünsche euch einen appetitlichen, frohen Ostermorgen.
Ja. Du ekelst dich ja vor eigentlich nichts, deswegen wollen wir jetzt mal trotzdem alle darauf achten, wir Moderatoren und du als Experte, dass wir das so behandeln, als wäre es, würde es um kandierte Ostereier gehen. Einverstanden?
Ja, kein Problem. Übrigens, wir ekeln uns im Labor durchaus. Wir hatten neulich hier eine große Raubspinne sitzen. Die habe ich dann todesmutig mit so einer Salatschüssel gefangen und dann musste unten aus der Holzhandlung, über der unser Labor liegt, musste einer der Mitarbeiter kommen und die Spinne entfernen, weil keiner im Labor, auch ich nicht, sich getraut hat, da noch näher ranzugehen.
Was ist denn bitte eine große Raubspinne? Das ist wieder so ein Biologenjargon, verstehe ich nicht.
Ja, so eine dicke Graue, die man zu Hause in Berlin, Brandenburg, sieht man die schon mal, wenn die nachts unterm Kühlschrank herkommt. Die, wo dann alle schreien, also relativ lange Beine und so. Ja. So Handteller groß ungefähr.
Handteller groß?
Ja, mit Beinen natürlich, nicht der Körper alleine.
Du machst mir Angst, ich guck nicht mehr unter den Kühlschrank.
Du hast ja ein Side by Side. Die ist noch größer.
Die leben in fast allen Wohnungen, also da muss man durch. Aber die sorgen dafür, dass eben die Wohnung sauber bleibt von Insekten, die wiederum dann ihre Eier eben auf die Leiche legen.
Und so schließt sich der Kreis.
Genau, und darum soll es ja auch gehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Richtig. Gerade. Nämlich, dass also die Eier, die natürlich nicht bemalt sind von unseren Insekten, dass die ihre Nachkommenschaft auf die Eier, auf die Leiche platzieren. Das heißt, gerne auf Auge, Nase, Ohren und Mund, wo wir dann danach suchen. Und dann kann man diese Eier, die nicht wie Ostereier aussehen, aber immerhin mehr sind, wie in einem Nest, also es sind immer so ungefähr 100 oder 200 pro Eigelege, die kann man dann benutzen, indem man versucht rauszukriegen, erstens, wie lange ist die Person schon tot? Allerdings schlüpfen aus den Eiern ziemlich schnell die Maden. Das heißt, danach hat man eben keine Eier mehr. Dann kann man die Eier auch nicht mehr benutzen, sondern dann nimmt man das Alter und die Länge der Maden. Man kann aber auch stattdessen sich fragen, was für Eier sind das überhaupt? Es gibt nämlich ganz verschiedene Insektenarten, die ihre Eier an der Leiche ablegen. Und das kann dann doch wieder was nützen. Beispielsweise, wenn jemand beerdigt wird oder in einen Sack eingepackt wird und man schaut sich dann die Eier der Tiere an, die eben noch da dran kleben, weil sie mitverpackt wurden, dann kann man sagen, diese Leiche wurde in der Nähe eines Flusses oder in einer Wohnung oder in einem Keller verpackt.
Schönes Stichwort Wohnung. Jetzt haben wir ja alle diese dicke, fette Spinne unterm Kühlschrank, die dafür sorgt, dass keine Insekten in der Wohnung sind. Und jetzt falle ich in meiner Wohnung tot um und trotzdem habe ich irgendwelche Insekteneier im Auge. Ist doch eklig.
Ja, das könnte passieren, wenn zum Beispiel das Fenster offen ist. Die erwachsenen schwangeren Schmeißfliegen, niemand weiß warum, beziehungsweise wir ahnen warum, weil sie einen ganz bestimmten Geruchsstoff wahrnehmen. Die kommen einfach angeflogen und würden durchs offene Fenster fliegen. Oder wenn du viele Stubenfliegen in der Bude hast, weil du den Müll sehr lange nicht geleert hast oder sowas, die können manchmal auch an die Leichen gehen. Aber es gibt eben auch noch ganz andere Tiere, zum Beispiel Speckkäfer. Wenn man also in so einer ganz alten Wohnung wohnt, wo man zum Beispiel, keine Ahnung, alte Füchse hat oder noch einen uralten Holzboden, der schon seit Ewigkeiten vollgemüllt ist mit irgendwelchem Staub und so in den Ritzen, da eben sehr kleine Tierchen drin, die sieht man eigentlich normalerweise gar nicht, Speckkäfer, und die kommen dann eben raus und können auch Eier ablegen, besonders wenn die Leiche vertrocknet. Habe ich auch schon mal gesehen, da ist jemand neben einem Heizlüfter, der eingeschaltet war, gestorben, hat sich dabei selber mumifiziert, also vertrocknet. Da konnten die Fliegen nichts mehr reißen, weil die Leiche so lederartig und trocken wurde, und stattdessen haben dann eben die Speckkäfer, die das gewohnt sind, trockenes Gewebe zu fressen, also Teppiche, ausgestopfte Tiere und so, haben die dann die Leiche gefressen. Also das jetzt, ist eine große Vielfalt.
Jetzt haben Massenmörder, die gleichzeitig auch Tierfreunde sind, ja eine gute Ausrede. Die sagen jetzt, ich bringe einfach mal ein paar Leute um, weil ansonsten können sich ja diese ganzen Insekten nicht anständig vermehren. Anders gefragt, was machen die denn, wenn nicht gerade jemand in der Wohnung stirbt? Das passiert ja nicht jeden Tag.
Ja, das ist richtig. Wir leben in der Welt der Insekten. Das ist so ähnlich wie mit den Spinnen, von denen wir gerade geredet haben. Und keiner nimmt sie so richtig wahr. Sie sind aber trotzdem in jeder Wohnung. Und genauso ist das mit den Insekten. Die größte Biomasse und die größte Artenvielfalt auf der Welt besteht aus Kerbtieren, Gliedertieren, also allem, was so ein bisschen aussieht wie so kleine biomechanische Maschinchen. Also zum Beispiel Milben, Spinnen und Insekten. Und die sind wirklich überall. Es ist zwar nicht richtig, dass unsere Kopfkissen nur aus Milben bestehen. Das sagen die Leute immer nur. So schlimm ist es nicht. Oder aus Milbenkot. Aber wenn man wirklich mal ein Vergrößerungsgerät nimmt und irgendeine beliebige Ecke einer Wohnung oder natürlich erst recht eines Waldes, eines Fußweges, einer Wiese sich anschaut, dann krabbelt es einem da überall entgegen. Sogar in unserer Haut, in den Augenbrauen von uns allen, leben ganz kleine Insekten, die da spezialisiert sind, sich in Augenbrauen aufzuhalten. Und so kommt das, dass wir Menschen immer nur denken, wir wären die Könige der ganzen Maschinerie hier auf der Erde, sind wir aber nicht. In Wirklichkeit ist der Kreislauf des Lebens von diesen Gliedertieren getrieben. Und wenn man eben umfällt, egal wo, sogar im Wasser kann es passieren, dann sind dann halt irgendwelche Insekten da, die sich entweder manchmal für die Leiche interessieren, manchmal aber auch nicht. Jedenfalls ist es ein Teil des wunderschönen Kreislaufs der Natur, zu dem halt hauptsächlich Insekten und überhaupt nicht die Menschen gehören.
Marc Benecke über den Circle of Life. Keine Angst vor Spinnen, Marc, die tun nichts, die wollen nur spielen. Und ich weiß endlich, warum es manche Tussen dazu treibt, sich die Augenbrauen abzurasieren und danach rauf zu tätowieren. Habe ich schon im Fernsehen gesehen. Die haben einfach Angst vor Getier. Danke, Marc.
Das
Danke.
Zwei auf eins.
Es ist so groß wie ein schönes, echtes Hühnerei und es verspricht Spannung, Spiel und Schokolade. Also zumindest versprach es das in unserer Kindheit, die gefühlt ungefähr 257 Jahre zurückliegt. Es geht um das Kinderüberraschungsei oder auch Ü-Ei. Dass es den Kult ist, das wissen wir alle. Aber warum? Das weiß keiner von uns. Wir versuchen es zu ergründen und zwar mit unserem Marketing-Experten und Osterbunny Markus Bartelt. Guten Morgen, Markus. Hallo, Markus. Frohe Ostern.
Schönen guten Morgen, frohe Ostern.
Wie wurde das gefüllte Schokoei denn eigentlich zum Kultobjekt, Markus? Wie fing alles an?
Also das angefangen hat 1974, als Michele Ferrero in Italien auf die Idee kam, Spielzeug in ein Schokoei zu packen, so wie wir es kennen. Das war ursprünglich auch nur für Ostern gedacht. Wer jetzt mal so in diese italienischen Feinkostläden vorbeiläuft, der sieht diese riesigen Ostereier, die gibt es nach wie vor. Das war mal als kleines Osterei gedacht, hat aber ganz schnell seinen Siegeszug angetreten, weil natürlich drei Komponenten mit dabei sind, wie er schon gerade sagt, etwas Süßes, was zum Spielen und eine Überraschung. Das hat uns alle als Kinder, glaube ich, ziemlich angefixt, was das angeht, weil 74, das ist ja so unsere Kindheit gewesen und das hat sich dann vor allen Dingen dadurch noch verstärkt, dass diese Spielzeuge, die da drin waren, meistens Lizenzprodukte waren. Also es ging mit den Schlümpfen los, es gab wahnsinnig viele Disney-Figuren und das wollte man natürlich erst recht haben. Das waren Sachen, die kannte man aus dem Kino, aus dem Fernsehen. Das war als Spielzeug da drin haben wollen.
Ja, mit dabei in jedem siebten Ei übrigens.
Michele Ferrero. Ich wusste gar nicht, dass es einen Mann gibt, der so heißt. Ich habe gedacht, Ferrero wäre von einer Agentur ein irgendwie designter Name. Aber wie kam der denn überhaupt an diese ganzen Deals? Kannte die der Größen der Industrie alle schon, oder?
Also Ferrero selber, ich meine, Ferrero ist ja heute ein Unternehmen, das mit den ganzen Kinderprodukten und solchen Geschichten wie Duplo und Giotto und Hanuta und, die haben bis zu Tic Tac gehört ja alles zu Ferrero dazu. Ferrero selber war eine Familie, also gehört einer Familie an, die in der Nähe von Alba immer schon Schokolade und Nougat hergestellt haben. Und die waren relativ früh clever und haben das erkannt, dass mit diesen Lizenzfiguren wirklich die Aufmerksamkeit auf das Produkt fällt. Und da haben sich die einfach besorgt, was 1974 und in den Folgejahren auch noch verhält, verhältnismäßig günstig war. Der Preis für Lizenzen ging dann hoch und dann hat Ferrero auch angefangen, eigene Figuren zu entwickeln. Die Happy Hippos und die Crazy Crocos und wie sie
Tapsi
alle heißen.
Tapsi Turtles, nicht vergessen.
Genau, und dann momentan haben wir so eine Mischform, also Herr der Ringe gab es zum Beispiel wieder richtige Figuren, SpongeBob gab es als richtige Figur, also sie machen ab und zu noch Lizenzen, versuchen aber immer mehr auch aus Kostengründen ihre eigenen Figuren dort rein zu promoten.
So, jetzt gibt es ja unzählige Versuche, das Konzept Süßkram mit Spielzeugfüllung zu kopieren und keiner war bisher so richtig erfolgreich. Warum?
Ja, sagen wir das mal andersrum. Die Verbindung zwischen Spielzeug und Süßkram ist ja nichts Neues gewesen. Erinnert euch wieder unsere Kindheit, unsere Jugend, ob es Kellogg's Cornflakes waren, da war auch immer irgendein Spielzeug drin. Also man hat immer schon versucht, Kinder über eine Spielzeugbeigabe dazu zu kriegen, Dinge zu kaufen. Und das sehen wir auch heute noch im Supermarkt, Comicfiguren auf den Verpackungen und so weiter führen dazu, dass diese Aufmerksamkeit gelenkt wird. Die Vermischung aus Schokolade und diesen Kleinteiligen ist ja immer ein bisschen problematisch, weil Kinder eben diese kleinen Teile verschlucken können. Und deswegen haben viele davon Abstand genommen, das weiterzumachen.
Gab es denn da auch bei Herrn und Familie Ferrero ordentliche Klagen, weil Leute sich mit so einem Ü-Ei stranguliert haben oder ähnlich?
Ü-Ei stranguliert nicht. Ja. Aber achtet mal darauf, es liegt ein Beipackzettel dabei, dass es eben für Kinder unter 3 Jahre nicht geeignet ist. Und wenn das eben
den kann man auch essen.
Über 3 Jahre, die können es verdauen dann wahrscheinlich.
Ach so, okay. Jetzt mal unter uns. Ich weiß ja nicht, ob so eine Information in Marketing-Expertenkreisen gehandelt werden. Wie viel muss man denn zahlen, wenn man so eine Lizenz will für irgendeines dieser komischen Plastikprodukte, um die ins Ei zu stecken?
Das kann ich dir leider nicht sagen. Ich habe versucht, das rauszufinden. Das ist ganz unterschiedlich. Also heutzutage sind das sehr hohe Beträge natürlich. Wir dürfen nicht vergessen, dass Ferrero mehrere 100 Millionen Eier im Jahr verkauft. Und wenn da in jedem 7. Ei eben eine Lizenzfigur drin ist, dann eben kostet das schon richtig Geld.
So, hunderte Millionen Eier, weitestgehend weltweit, sage ich mal vorsichtig. Wobei mir ist eins aufgefallen, als ich in den USA war. Da gibt es zwar auch Überraschungseier, aber die sind offenbar umständlich aus Deutschland importiert und kosten da irgendwie $3 oder $4 das Stück. Also total krank und die sind da auch echt eine Rarität. Wie kommt das denn?
Weil die USA das einzige Land sind, wo die Überraschungseier und auch der Import von Überraschungseiern verboten ist. Also Eier gibt es in über 100 Ländern, Kanada, Brasilien, Mexiko, also weltweit. Aber in den USA hat die FDA, die Behörde dort gesagt, Spielzeug in Kombination mit Schokolade ist gefährlich, für Kinder zumindest, und hat das unter Strafe gestellt. Das heißt, wenn du heute nach USA einreist und die entdecken ein Ü-Ei in deinem Gepäck, dann zahlst du $300 Strafe dafür.
Abgefahren, weil im Supermarkt hat man es ganz legal an der Kasse gekriegt, nur eben sauteuer.
Ja, also der Import ist verboten. Wenn es aber erstmal irgendwie drin ist, dann kann es auch verkauft werden. Also ich weiß, dass zum Beispiel Ü-Eier bei eBay in den Vereinigten Staaten für viel Geld ersteigert werden und versteigert werden. Das Problem ist halt, sie wollen die großen Mengen vermeiden und ab und zu muss halt mal ein Tourist dran glauben. Also als warnendes Beispiel wird der da mal aufgedeckt. Im Großen und Ganzen, also man kann sie dort erwerben, aber als Schwarzmarktgut eben sehr teuer.
So, jetzt abschließend die Frage, wie kriege ich denn wirklich raus, was drin ist im Ei? Also ich meine, manche schütteln, manche klopfen, manche machen es einfach kaputt.
Also das finde ich auch ganz toll, als es die bei meiner Jugend gab, da gab es tatsächlich einige Leute, die haben die immer auf die Obstwaage gelegt im Supermarkt, weil sie sagten, da wo die Hartgummiteile drin sind, die sind ja schwerer. Die Cracks behaupten wirklich, mit Schütteln und mit Wiegen kann man bis zu 75%iger Treffsicherheit sagen, da ist eine Figur drin und da ist ein Bausatz drin. Ferrero selber hat versucht, das zu unterbinden, indem sie die Bausätze genauso schwer durch Aufkleber und Papier gemacht haben, wie die Figuren.
Die Schweine.
Aber also ich habe es bisher noch nie geschafft, durch Schütteln das rauszufinden, ob da was drin ist oder was da drin ist.
Sicher kann man sein, in jedem 7. Ei steckt ein Beipackzettel, wo drauf steht, dass kleine Kinder das alles nicht essen dürfen, außer vielleicht ein bisschen, wenn Papi die Schokolade abgibt. Papi ist in diesem Fall Markus Bartel, gibt von der Schokolade nichts ab, spricht aber mit uns hervorragend über Marketingthemen und über den Kultstatus des Ü-Eis. Lesen Sie alles, was er geschrieben hat, unter www.marketing.de. Dankeschön.
Danke, schöne Ostern noch.
Tschüss.
2 auf 1.
Ja, sie gleichen sich wie ein Ei dem anderen. Aber auch bei Eiern gibt es kleine Unterschiede, wenn man genau hinsieht. Wir möchten wissen, wie ähnlich sind sich Zwillinge eigentlich wirklich? Und das fragen wir den Zwillingsforscher Andreas Bussian. Guten Morgen, Herr Bussian.
Hallo, Bussian.
Ja, schönen guten Morgen.
So, Herr Bussian, ähneln sich Zwillinge denn wirklich wie ein Ei dem anderen?
Nein, also erstmal müssen wir natürlich den Zwillingen gerecht werden und sagen, die sind nie identisch, was für die Zwillinge ganz wichtig ist. Aber wenn wir schon beim Thema Eigleich sind, lernt auch so ein alter Zwillingsforscher wie ich immer noch dazu. Ich war gerade auf dem Internationalen Zwillingskongress in Florenz und da gab es einen spannenden Vortrag zum Thema Eigleich bei den Zwillingen. Und das spannende Neue für mich war, dass manche Zwillinge sich erst dann eigleich sind, wenn man sie spiegelt. Das heißt, der eine Zwilling sieht nicht so aus wie sein Bruder, seine Schwester, sondern wie das Spiegelbild des Bruders, der Schwester.
Wie, Zwillinge sind sowas wie Joghurts, einer links und einer rechts drehend?
Ja, ist ein guter, spannender Vergleich, ja.
Okay. Dieser Zwillingskongress, wie viele Zwillinge laufen denn da so rum?
Auf dem Kongress selber waren nur ungefähr 30, 40 Paare. Das sind dann meist Zwillinge, die selber auch Zwillingsforscher sind. Mhm. Oder anderweitig mit dem Thema sich beschäftigen. Wenn Sie viele Zwillinge auf einen Haufen sehen wollen, müssen Sie wirklich nach Twinsburg in Ohio fahren zum Zwillingstreffen. Da sind dann ein paar tausend Zwillinge.
In Twinsburg, ja? In Zwillingsburg?
In Zwillingsburg in Ohio gibt es einmal im Jahr ein großes Zwillingstreffen. Und da denkt man dann wirklich irgendwann mal, man hat irgendwie etwas optische Täuschung.
Wir wissen ja alle, die Leute, die kränkeln, die werden Arzt. Die Leute, die eine Macke haben, die werden Psychiater. Sind die Leute, die Zwillingsforscher werden und selbst Zwilling sind, irgendwie traumatisiert durch ihr Erlebnis?
Nee, eigentlich eher, dass die das spannend finden, aber mehr verstehen wollen, was dieses Thema angeht. Einfach das Selbstbild von Zwillingen ist ja was, was schon anders ist als unser Selbstverständnis Für uns normale Nicht-Zwillinge, für uns Einlinge, ist es ja eigentlich die Individualität, was gegeben ist. Wir nehmen das ja als selbstverständlich. Für Zwillinge ist das gar nicht so einfach, auch mal ich sagen zu dürfen und nicht nur immer wir. Mhm.
Herr Busian, wir reden die ganze Zeit über Zwillinge. Jetzt gibt es ja riesige Unterschiede. Es gibt ja ein- und zweieiige. Können Sie da nochmal kurz den Zusammenhang zusammenfassen, wie ähnlich die einzelnen Zwillingspaare denn sind?
Ja, also bei den eineiigen Zwillingen, das sind die wirklich aus einer befruchteten Eizelle entstanden sind, die also genetisch zumindest am Anfang absolut identisch sind.
Ja.
Und bei denen erwarten wir natürlich auch, dass sie sich sehr viel ähnlicher sind in ihrem Aussehen, aber auch im Verhalten, in Krankheitsrisiken. Und das ist genau die Idee der Zwillingsforschung, weil diese eineiigen Zwillinge vergleichen wir dann mit den zweieiigen Zwillingen, die nur zur Hälfte genetisch übereinstimmen, aber trotzdem viele Familienfaktoren, Lebensstil, was Mutter kocht, alle diese Sachen sind natürlich trotzdem gleich, genau wie bei den eineiigen Zwillingen.
Und sind die tatsächlich genetisch identisch oder gibt es da dann auf dem Wege zur Menschwerdung kleine Spontanmutationen?
Die gibt es. Also auch wir sind uns rechts und links nicht wirklich identisch, was die Gene angeht. Auch wir sammeln kleine Kopierfehler an im Laufe unseres Lebens. Und das passiert natürlich auch bei den eineiigen Zwillingen. Das ist übrigens eines der relativ neuen Forschungsgebiete in der Zwillingsforschung, dass man bei eineiigen Zwillingen genau nach solchen kleinen Unterschieden sucht und damit dann guckt, hat der eine jetzt ein höheres Krankheitsrisiko als der andere.
Das machen Sie auch aktuell gerade. Nach welchem, also jetzt nehmen wir mal an, es gibt noch einen zweiten Sven Oswald, nein, einen Zwillingsbruder, was ich wieder heißt.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
An welcher Stelle müssten wir uns unterscheiden, damit wir jetzt sagen, ah, ich bin genau der richtige Mann für den Busjahren. Wir sind.
Ja, also wir suchen natürlich nicht nur zu Ostern, sondern immer Zwillinge, ganz allgemein. Jeder Zwilling ist uns willkommen. Wir suchen aber im Moment ganz aktuell Zwillinge, die zum Beispiel unterschiedlich dick sind, also vor allem eineiige Zwillinge mit einem deutlichen Unterschied im Gewicht. Auch die gibt es, auch wenn die meisten extrem ähnlich sind. Und wir suchen auch eineiige Zwillinge, von denen einer von beiden oder beide bestimmte Hauterkrankungen, also zum Beispiel atopische Dermatitis hat. Diese Suche nach Zwillingen, nach eineiigen Zwillingen, die sich für Krankheiten unterscheiden, ist auch eines der neuen Trends in der Zwillingsforschung. Weil hier kann man jetzt gucken, wo sind eigentlich die unterschiedlichen Umwelteinflüsse, aber auch die Epigenetik als ein ganz neues Gebiet, also die Regulation unserer Gene, die kann sich natürlich bei eineiigen Zwillingen deutlich unterscheiden.
Normale Menschen sammeln an Ostern Eier, aber Zwillingsforscher sammeln an Ostern Zwillinge. Die sind ein bisschen schwer zu verstecken, weil meistens schon recht groß. Herr Busian, wenn jetzt jemand gesagt hat, oh, ich bin ein Zwilling, ich bin der Schlank, ich habe noch einen dicken Zwillingsbruder, wo kann der sich melden?
Am einfachsten über unsere Webseite zwillingsstudie.de oder auch gerne telefonisch. Wir haben eine kostenlose Telefonnummer für unsere Zwillinge, die 0800 1289 467, oder einfach mal googeln Zwillingsforschung Berlin, dann sollte man uns auch finden können.
Das wird ein Gruppengespräch, ne? Bestimmt zwei Leitungen, ne? Vielen Dank, Herr Busian, machen Sie es gut, schönen Ostern noch.
Ja,
danke, ciao.
Daniel und ich sind ja auch Zwillinge. Das Einzige, was uns unterscheidet, sind unsere Eltern.
Stimmt.
2-1.
Heute kommt ja der Osterhase und er bringt uns eben diese Eier. Schon das klingt für Außenstehende ziemlich skurril. Für uns ist das völlig normal und auch wenn die Erklärung mehr als Hanebüchen ist. Wir gucken jetzt mal auf Osterbräuche, bei denen wir die Außenstehenden sind. Und das wird mal so richtig schräg. Am Telefon ist jetzt unser Religionswissenschaftler der Herzen, Dr. Michael Blume. Schöne Ostern, Herr Blume.
Guten Morgen, hallo 2 auf 1, schöne Ostern wieder.
Guten Morgen, frohe Ostern. Ostern ist doch ja eines der wichtigsten, wenn nicht das wichtigste Fest im Christentum. Die Bräuche muten erstmal wenig religiös an, über die wir jetzt sprechen wollen. Was zum Beispiel hat es mit einem Omelett aus 5000 Eiern auf sich?
Ja, das ist in der Gironde in Frankreich, das ist ein schöner Brauch. Da quasi sagen die Leute, dass man die Eier, die man nicht alleine verzehrt, sondern machen ein riesen Omelett aus 5000 Eiern draus. Und man kann das natürlich auch alles hochtheologisch deuten, indem man eben sagt, im Ei, da verkörpert sich das Leben, das gibt sich her, um Leben zu ermöglichen. Ja, und die Leute sagen eben, mach mal richtig viel Leben und mach mal eine richtig große Gemeinschaft draus.
So, ich stelle mir jetzt so zwei Dörfer vor, Villa Riba und Villa Bajo mit so einer riesigen Metallpfanne. Also wird das wirklich alles auf einmal zubereitet oder sind es einfach viele kleine Pfannen? Wissen Sie das?
Das ist ein Riesenomelett. Also das ist, von solche Traditionen fangen normalerweise an, dass Leute auf eine Idee kommen und das quasi einfach und dann wird es immer größer. Irgendwann heißt es dann in der Umgebung, Mensch, guck mal, was die da für eine verrückte Sache machen und dann wird es ein Selbstläufer. Ist doch eigentlich schön. So werden Bräuche immer bunter und regional auch ganz vielfältig.
Ja, und auch alles ohne Anzünden und Verhauen, aber da gibt es auch noch ganz andere Osterbräuche, oder?
Oh ja, also es gibt auch gruselige Osterbräuche. Zum Beispiel hat man früher teilweise noch, und es gibt es heute in vielen Regionen noch, Judaspuppen verbrannt. Also man hat gesagt, ja, der Judas, der hat den Jesus verraten, und deswegen hat man da quasi Feuer gemacht. Und in einigen Gebieten werden da heute eigentlich Puppen verbrannt, die Gesichter von Politikern tragen.
Oh.
Und oder da, die kann man auch verkloppen, diese Puppen, in der Karibik zum Beispiel, in Trinidad. Dazu muss man sagen, die Kirche sagt, Moment mal Leute, der Judas, das war sehr viel komplizierter, ohne den hätte es Ostern gar nicht gegeben. Und das ist mit Sicherheit keine Einladung zum Hass. Aber das war es in der Vergangenheit, und ja, wenn man bei sowas dabei ist, sich sowas anschaut, das ist schon beklemmend.
Also ich habe was gehört aus Osteuropa, habe es aber selber noch nicht kennengelernt, aber es klingt interessant. Frauen tätscheln, was ist das denn für ein schöner Brauch?
Ja, also es gibt Traditionen, wonach Frauen mit Weidenruten getätschelt oder gezüchtigt werden.
Moment mal, mit Weidenruten, das klingt schon nicht mehr nach tätscheln. Das klingt nach Verprügeln.
Ja, also man kann es ja ganz unterschiedlich machen. Also die Kirche sagt, das hat damit zu tun, damit wird die Weihehandlung quasi nachgeahmt, ja, wenn die Leute mit Weihwasser besprengt worden. Wir haben aber solche Bräuche auch teilweise in Afrika, wo sie gar keinen christlichen Kontext haben. Ganz ehrlich gesagt, da weiß die Wissenschaft noch nicht so ganz, woran man da ist. Es scheint sich um einen Fruchtbarkeitskult oder einen Fruchtbarkeitserinnerung zu handeln. Wir wissen es nicht ganz genau, was dahinter steckt, aber das gibt es zum Beispiel in Tschechien auch im Zusammenhang mit Ostern. Da werden Frauen oder auch in anderen Regionen beide Geschlechter mit Weidenruten und Weidenkätzchen getätschelt.
So, Herr Blume, das ist ja vielleicht schon Hobby oder Spaß, und richtig spaßig wird es dann wohl offenbar in der Karibik, da lässt man dann Drachen steigen. Was hat das denn jetzt bitte mit Ostern zu tun? Das ist doch nur Feiertags- und gerade günstige Windsituation, Ausnutzung.
Ja, da gibt es auch quasi die Frage, wie das angefangen hat. Es gibt zwei sehr mögliche oder möglicherweise auch beide zutreffende Deutungen, die einweisen darauf hin, dass wenn man einen Drachen steigen lässt, gerade die früheren, die klassischen Drachen, dann spannt man damit ein Kreuz in den Himmel. Und das ist natürlich, wenn man sich das vorstellt, da sind die Leute auf die Idee gekommen, dass das Kreuz an den Himmel zu malen, indem sie einen Drachen aufsteigen lassen, und dann wurde das zur lokalen Tradition. Möglich ist aber auch, es wird erzählt, dass ein Lehrer die Idee gehabt habe, damit die Auferstehung zu erklären. Also gewissermaßen das Aufschwingen des Lebens, so würde das auch für die Schüler, für die Kinder erfahrbar werden. Wie auch immer, auf jeden Fall finden wir heute in der Karibik, werden heute mächtig Drachen steigen gelassen. Eigentlich auch eine schöne Variante.
Also bei einigen, was wir besprochen haben, das hätte auch in die letzte Sendung mit dem Aprilscherz gepasst. Jetzt möchte ich doch noch über eine Heringsbeerdigung sprechen. Herr Blume, Heringsbeerdigung.
Ja, also sprechen wir von Irland, und wir haben da die Situation, dass die Leute das doch relativ ernst nehmen zum Großteil noch mit den Fastengeboten. Das heißt, da ist dann halt auch Fleisch zum Beispiel überhaupt nicht ermöglicht, und Hering, die Hauptfastenspeise, die wird da eben über lange Zeit genossen. Und wenn dann die Zeit rum ist, dann gibt es da die Tradition, dass man den Hering zu Grabe trägt und sich sozusagen wieder mit Jesus freut.
Kriegt am Leben. Grabstein?
Das bedeutet auch wieder, man darf wieder essen. Und von dem her gibt es dann auch eine Beerdigung von Heringen.
Super, und die werden dann nächstes Jahr ausgebuddelt und gehen dann in Schweden als Delikatesse über den Tisch. Das kenne ich doch, das sind die Büchsen, die sich so nach außen beulen.
Gute Idee.
Religionswissenschaftler Michael Blume über die verrücktesten Osterbräuche. Mehr dazu lesen Sie gerne in seinem Blog nach unter chronodox.de. Herr Blume, machen Sie es gut, schöne Ostern noch, und Sie werden wahrscheinlich Ostereier sammeln, oder? Oder suchen?
Schon getan. Frohe Ostern, frohes Pessach, und ja, alles Gute auch den Hörern.
Genau, und der Hering Ruhe in Frieden. Ciao.
Tschüss.
Radio 1. 2 auf 1. 2 Mann, 1 Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.